ARD.
Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus, was das für Landwirte und für uns Verbraucher bedeutet.
Millionen für die Tonne, wie illegaler Müll die Stadtkassen belastet.
Und Grippe, Corona und Co., wie zuverlässig sind die Schnelltests für zu Hause?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 28. Oktober und Philipp und Tanja sind heute wieder für euch da.
Guten Morgen auch von mir. Ihr hört uns wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr habt es bestimmt in den Nachrichten gehört oder gesehen, die Vogelgrippe breitet sich gerade rasant aus. Immer wieder gibt es Meldungen zu neuen Fällen und hunderttausende Tiere mussten deswegen auch schon getötet werden.
Wir wollen einerseits draufschauen, was das für die Landwirte bedeutet und uns interessiert aber besonders, ob sich für uns Verbraucher dadurch irgendwas ändert.
Lasst uns vorher aber nochmal auf den aktuellen Stand gucken.
Wir sind sehr besorgt, speziell weil das Geschehen derzeit im Wildvogelbereich so heftig stattfindet. Das ist ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Das macht uns doch sehr besorgt.
Das ist Robert Schmack. Er hat einen Geflügelhof in Bayern und er ist Vorsitzender des Landesverbands der Bayerischen Geflügelwirtschaft. Und er macht sich Sorgen. Erst war ja vor allem von Kranichen die Rede, die infiziert waren. Inzwischen kann man aber sagen, die Vogelgrippe ist schon längst auch in den Hühnerställen oder auf Geflügelhöfen oder so angekommen.
Die infizierten Vögel sterben innerhalb weniger Tage und das Schlimme des Virus ist hoch ansteckend. Mhm. In Deutschland sind seit Anfang September mehr als 500.000, also eine halbe Million Nutztiere getötet worden.
Wahnsinn.
Das geht natürlich an den betroffenen Geflügelbauern dann auch nicht spurlos vorbei.
Ja, für die muss das der totale Horror sein. Also finanziell einmal, weil die sagen, die Entschädigung, die sie für die getöteten Tiere bekommen, ist viel zu wenig. Aber auch emotional, stelle ich mir so vor. Ne? Robert Schmack beschreibt das so.
Bei der Geflügelgrippe kommt nichts mehr in Ordnung, sondern das ist das Ende der Tierhaltung für einen gewissen Zeitraum auf diesem Hof. Und das sind natürlich emotionale Ausnahmesituationen, in denen die Betriebsleiter und Mitarbeiter dann auch stehen.
Vor allem Tiere in Freiland und Biohaltung sind jetzt gefährdet, weil die Vogelgrippe meistens durch Wildvögel und deren Kot übertragen wird. Also ein Vogelschiss eines infizierten Kranichs, so muss man sagen, in so einem Auslauf genügt, um eine Herde umzubringen. So deutlich hat es auch Hans-Peter Goldnick gesagt, der ist Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft.
Und irgendwie ist ja klar, wenn da so wenig reicht, dass man die Tiere da sehr schwer nur vor schützen kann, wenn die da draußen irgendwo rumlaufen. Fachleute gehen außerdem davon aus, dass die Ausbreitung der Vogelgrippe ihren Höhepunkt noch gar nicht erreicht hat. Wird also alles wahrscheinlich noch viel schlimmer.
Ja, also kein Schutz. Das Virus verbreitet sich rasant. Was bedeutet das jetzt aber ganz konkret für uns Verbraucher? Das fragen sich auch Menschen auf einem Markt in Berlin-Charlottenburg.
Das sind hier die besten Eier, die es so gibt auf dem Markt. Und wir sind froh, dass wir heute auch welche kriegen und dass die Hühner offenbar nicht betroffen sind.
Wahrscheinlich wird es teurer, nicht? Wie es dann immer, wenn es irgendwelche Sachen gibt. Aber die Frage ist, kann man es bedenkenlos essen? Das ging mir dann gestern eher durch den Kopf.
Wenn es teurer werden sollte, dann ist es halt einfach so. Dann müssen wir damit ziehen. Aber ich finde es viel schlimmer, dass so viele Tiere gerade sterben.
Ist ein guter Punkt, ja. Mhm. Mit steigenden Preisen, wie die Frau das hier gerade befürchtet hat, rechnen auch Vertreter aus der Branche. Denn wahrscheinlich wird es weniger Eier geben und dadurch könnten dann die Preise steigen. Geflügelbauer sagen, eine 10er-Packung, die gerade im Supermarkt im Schnitt 2,50 kostet, könnte dann bis auf 3,50 Euro ansteigen.
Dann gucken wir mal aufs Fleisch, Geflügelfleisch. Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen zu. Wahrscheinlich hängt das auch irgendwie davon ab, wie sich jetzt alles weiterentwickelt. Ja. Manche Experten sagen, dass Enten und Gänse zum Beispiel in diesem Jahr knapp werden könnten. Dann könnten natürlich auch die Preise steigen. Dass die Preise jetzt aber irgendwie explodieren, ne, total durch die Decke gehen, davon gehen die Experten nicht aus. Allein schon nicht, weil Gänse und Enten ja oft auch aus dem Ausland importiert werden.
Damit die Vogelgrippe eingedämmt werden kann, fordern jetzt einige Verbände eine Stallpflicht. Darüber müssen sich aber die Bundesländer noch abstimmen. Das ist vor allem wichtig, weil nur wenn die Bundesländer diese Stallpflicht tatsächlich ausrufen, dürfen die Eier noch als Bio- oder Freilandhaltung verkauft werden. Darauf achten ja einige Verbraucher auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn die Hühner dann im Stall gehalten werden, wäre das dann noch okay, die Bio oder Freiland zu nennen.
Dann noch eine weitere wichtige Frage ist, können wir Eier und Geflügelfleisch denn überhaupt noch ganz ohne Bedenken essen? Die Frage hatte ja auch gerade auch eine Frau auf dem Markt in Berlin, ne, gestellt. Also kann das Virus durch Lebensmittel auf uns Menschen übertragen werden? Die gute Nachricht ist, nein, dafür gibt es bisher keine Hinweise.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt trotzdem, Fleisch gut durchzubraten, da das Virus empfindlich auf hohe Temperaturen reagiert. Also auch im Kern solltet ihr eine Temperatur von mindestens 70 Grad erreichen, um sicher zu gehen. Und bei gekochten Eiern solltet ihr darauf achten, dass sowohl Eiweiß als auch Eigelb fest sind. Ich habe gerade festgestellt, das habe ich am Wochenende nicht gemacht.
Weiches Ei zum Sonntagsfrühstück, ne? Ganz wichtig auch noch, wenn ihr beim Spazierengehen einen kranken oder auch toten Vogel seht, bitte bloß nicht anfassen. Stattdessen am besten direkt dem Veterinäramt Bescheid sagen.
Unsere Kurznachrichten.
Russland macht offenbar gezielt Jagd auf Zivilisten in der Ukraine. Das geht jetzt aus einem Bericht der UNO hervor. Da steht drin, dass Menschen über weite Strecken von Drohnen verfolgt und manchmal bei der Suche nach Schutz mit Brandbomben oder Sprengstoff angegriffen werden. Der Bericht basiert auf Interviews mit 226 Menschen. Außerdem wurden hunderte verifizierte Online-Videos gesichtet. Das Ziel dieser Angriffe ist es wohl, Menschen aus Gegenden der Frontlinie zu vertreiben.
Maschinengewehre, Panzerfäuste, Munition. Bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei zahlreiche Kriegswaffen sichergestellt. Und 3 mutmaßliche Waffenhändler wurden dabei dann auch direkt festgenommen. Aktuell wird jetzt geprüft, ob die Panzerfäuste, Maschinenpistolen und Granaten auch funktionsfähig sind.
Egal ob ChatGPT, Gemini oder Perplexity, Millionen Deutsche vertrauen täglich auf KI-Chatbots als Informationsquelle. Eine neue Studie der Europäischen Rundfunkunion zeigt jetzt aber, die künstliche Intelligenz erfindet jede dritte Antwort und sogar Quellen erfindet sie. Das kann unter anderem an veralteten Trainingsdaten liegen oder an sogenannten Halluzinationen. Da reimt sich die KI dann fehlende Informationen einfach zusammen, indem sie schaut, was da jetzt rein statistisch Sinn ergeben würde, und dann werden daraus einfach Wortketten als Antwort generiert. Mal sind's Matratzen am Straßenrand, mal sind es Fernseher, mal Kühlschränke, mal Autoreifen im Wald. Wir haben ein Problem mit illegal abgeladenem Müll.
Boah, ich bin erschrocken. Ich habe nie gedacht, dass es so viel Müll ist und so die Bandbreite an Müll.
Das war Kai Seifert, den wir da gerade gehört haben. Er arbeitet bei einem Entsorgungsunternehmen in Riesa, einer mittelgroßen Stadt in Sachsen. Und was Kai Seifert da schildert, ist kein Einzelfall, sondern für ihn und seine Kollegen einfach Alltag. Illegale Müllhalden. Und wir schauen mal drauf, wie Städte und Gemeinden dagegen vorgehen.
Das ist nicht nur in Riesa ein Problem, sondern natürlich auch in ganz vielen anderen Orten. Ich kenne es tatsächlich aus Sachsen auch. Ich habe bis vor kurzem in Leipzig gewohnt, gegenüber von einem Altkleider- und einem Glascontainer. Also schon mal absoluter Hauptgewinn.
Schöne Aussicht,
und was,
ne?
Da abging, war heftig. Da waren wirklich Klamotten und teilweise Müllberge noch dazu, was dann wirklich alles einfach im Dreck am Straßenrand lag.
Sowas ist nicht nur für die Anwohner blöd, sondern ein großes Problem, denn dieser Müll, der kostet ja auch was. In Riesa haben sich die Kosten für illegal abgeladenen Müll zum Beispiel in einem Jahr verdreifacht.
Ja, und da reden wir Wahnsinn, von einer, ne, eher kleineren Stadt, nur um mal konkrete Zahlen für größere Städte zu nennen. In Berlin kommen da jährlich mehr als 10 Millionen Euro an Kosten zusammen. In Köln sogar rund 13 Millionen Euro. Und die Kosten für die Entsorgung zahlen natürlich wir alle. Und mit dem Steuergeld könnte man irgendwie auch andere schöne Sachen
unternehmen. Ja, mir würden ein paar einfallen. Stellt sich die Frage, was kann man denn überhaupt dagegen tun? Problem ist ja, die Verursacher werden nur ganz selten gefunden. Die müsstest du ja fast auf frischer Tat ertappen oder so. André Haupt ist technischer Leiter der Entsorgungsfirma in Riesa und er glaubt, dass es nur eine Lösung für das Problem geben kann, nämlich, dass die Menschen mehr auf ihre Stadt achten.
Ich kann mir manchmal nicht vorstellen, dass keiner mitbekommt, dass dort irgendwo jemand ihren seinen Sperrmüll hinstellt. Und die Bürger einfach daneben bei hinlaufen und sagen, ja, das hat schon seine Richtigkeit. Einfach mal darauf ansprechen, ob das wirklich so ist. Kommt hier der Sperrmüllfahrer nächste Woche oder nächsten Tage, wird das weggeräumt oder nicht?
Also er appelliert an uns alle als Bürger. Es gibt aber noch ein paar andere Lösungsansätze. Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz ist da zum Beispiel sehr aktiv. Die haben mehrsprachige Werbekampagnen zur Aufklärung ausprobiert, verstärkt Kontrollen gemacht, haben Bußgelder erhöht und schon in Schulen aufgeklärt. Und an Hotspots für illegale Müllkippen haben sie sogar testweise Videoüberwachung eingeführt.
Ja, und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil Müll illegal entsorgen ist rechtlich nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Und wenn es nur Ordnungswidrigkeiten sind, darf man eigentlich nicht mit Video überwachen. Aber Ludwigshafen hat ein Schlupfloch genutzt. Die sagen, es droht ja Gefahr, wenn er zum Beispiel jetzt im Kühlschrank liegt oder so und dann läuft da Kühlflüssigkeit aus. Also deswegen kann dann also doch überwacht werden, wenn die Kameras erkennen, da lädt gerade jemand Müll ab.
Ja, dann jetzt aber mal zur wichtigen Frage, ob das in Ludwigshafen Erfolg bringt und bundesweit vielleicht auch Vorbild sein könnte. Das 15-Minuten-Team hat mal nachgefragt, wie viele Müllablader denn in Ludwigshafen geschnappt werden konnten. In 6 Monaten wurde ein Übeltäter gefasst. Er hatte sich durch sein Autokennzeichen verraten und hat dann Bußgeld bekommen. Aber es blieb halt bei diesem einen. Aber man kann sagen, zumindest hat es wohl eine Abschreckungswirkung. Es wurde nämlich insgesamt deutlich weniger Müll abgeladen.
Einen anderen Ansatz verfolgen die Städte Hamburg, Bonn oder auch Mönchengladbach. Da sind nämlich Mülldetektive unterwegs. Die gehen durch die Straßen und untersuchen solche illegalen Müllhalden. Ja, dann hoffen die, dass die irgendwelche Hinweise auf die Täter finden. Also zum Beispiel Kassenbons oder dass irgendeine Adresse noch auf irgendeinem Paket klebt oder so. Und dann haben sie einen Ansatz und dann erwischen sie
vielleicht. Ein Job, von dem ich bisher noch nicht gehört hatte. Irgendwie interessant,
nee, Mülldetektiv. Echt? Ja, haben wir schon öfter hier drüber gesprochen.
Ihr seht, das Problem ist nicht so leicht zu lösen, kostet echt ordentlich Geld, also die Entsorgung einerseits. Und wenn du sowas wie Mülldetektive hast, kommt natürlich auch nochmal ordentlich was zusammen. Mhm. Was wir auf jeden Fall alle tun können, selbst kein Müll illegal abladen, ist das Erste. Und wenn man so illegal abgeladenen Müll entdeckt, dann kann man ihn melden.
Genau. Die meisten Abfallbetriebe haben inzwischen da auch eine App und da kann man das relativ einfach melden, Standort schicken, Foto machen, fertig.
In Drogeriemärkten gibt es inzwischen nicht nur Corona-Tests, die wir ja irgendwie alle kennen und lange auch gemacht haben, sondern neuerdings auch Kombitests für mehrere Viren. Zum Beispiel auf Influenza kann man sich da testen, also die Grippe oder die RS-Viren, die so Atemwegserkrankungen hervorrufen. Da kann man sich also drauf testen. Die Tests funktionieren wie Corona-Schnelltests. Und die Frage ist nur, macht das überhaupt Sinn und kann ich mich aufs Ergebnis eigentlich überhaupt verlassen?
Die Tests sehen aus wie die typischen Corona-Schnelltests, die kennen wir ja alle noch, ne? Mit dem Wattestäbchen, mit dem du dir dann in der Nase rumbohren musst. Ja,
das war schön.
Erinnern uns noch alle, niesen, weinen, alles war da mit dabei und dann tropft man diese, ja, Rotzflüssigkeit, wie sagt man,
ja, ist
diese
es, ja.
Flüssigkeit auf die Testkassette, in dem Fall halt dann einfach in mehrere Löcher.
Genau, der Unterschied ist nämlich hier, es gibt dann mehrere Teststreifen nebeneinander. Also muss man sich wirklich vorstellen, wie so ein Corona-Test, bloß halt mehrere nebeneinander. Ist ein Kombitest und dann hast du halt einen Streifen für Corona, einen fürs RS-Virus und für 2 verschiedene Influenza-Viren. Und dann kannst du zu Hause checken, was du hast, zumindest in der Theorie.
Ja, klingt erstmal gut, habe ich auch bei Insta immer wieder gesehen, dass die Leute das nutzen, aber diese Tests sind nicht zu 100% zuverlässig. Stiftung Warentest hat sich die Tests mal angeschaut und das Urteil lautet, die Aussagekraft ist begrenzt. Die Studienlage zu diesen Kombitests ist nämlich ziemlich dünn und in Deutschland gibt es auch keine offizielle Stelle, die diese Tests irgendwie mal prüft oder so. Das wird auf EU-Ebene gemacht.
Und da ist so ein bisschen der Haken. Die neuen Kombitests kriegen die Zertifizierung nämlich schon, wenn die Tests nur beim Coronavirus anschlagen. Bei den anderen Viren ist es egal tatsächlich.
Ja, dann hast du also irgendwie immer noch so einen Vierteltest beziehungsweise Zertifikat oder so, wenn man so will. Ist jetzt auch nicht der Bringer, ne?
Ja.
Und das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen. Die Kombitests können vor allem Corona-Infektionen recht zuverlässig anzeigen. 98% Trefferquote haben wir da. Bei Grippevarianten, also Influenza, ist es so okay mit 75% Trefferquote. Und bei den RS-Viren ist die Zuverlässigkeit ziemlich enttäuschend. Da werden nur 45% der Erkrankungen erkannt. Das hat eine Studie aus Finnland herausgefunden.
Ja, also so ein bisschen durchwachsen und bleibt natürlich auch die Frage, lohnt sich das jetzt, wenn ich mir so einen Test hole? Ich hatte zum Beispiel jetzt einen krassen Infekt, wirklich über mehrere Wochen, wusste nicht so richtig, was ist. Dann hätte ich mir für 2 bis 3 Euro in der Drogerie so einen Test holen können und es mal ausprobieren können. Hätte dann vielleicht gewusst, ah, ist Influenza, also eine Grippe. Aber halt auch ohne Garantie. Und das Wissen allein, was du hast, macht dich natürlich auch nicht gesund. Ich war dann einfach bei der Hausärztin, weil es nicht wegging. Die hat letztlich auch einen Abstrich gemacht und mir ein paar Tipps gegeben, was zu tun ist.
Ja, letztlich, was machst du dann anders, wenn du weißt, das ist es, das ist es, ne? Am besten zu Hause bleiben, wenn es einem dreckig geht, zum Arzt gehen. Denn so ein Test kann natürlich auch mal falsch negativ sein. Also wer krank ist, schön zu Hause bleiben und auskurieren, würde ich mal vorschlagen. Gestern haben wir hier im Podcast ja darüber gesprochen, dass viele Eltern ihre Kinder tracken. Sie wissen also die ganze Zeit den Standort von ihren Kindern, können das also sehen. Da gibt es Argumente dafür und auch dagegen, die haben wir schon gesammelt gestern. Wir wollten trotzdem mal von euch wissen, was ihr denn davon haltet und freuen uns total über eure vielen Antworten. Danke da schon mal für.
Ja, uns hat zum Beispiel Emily geschrieben, 15 Jahre alt, sie schreibt, dass sie selbst seit 4 Jahren Teil so eines Familientrackings ist. Also sie macht das in ihrer Familie und da sehen sich dann einfach alle gegenseitig, Eltern, Geschwister. Sie sagt, im Notfall wissen wir einfach, wo der andere ist und das ist für alle okay so.
Genau, wenn es für alle okay ist, ne? Thomas aus Frankfurt sieht das aber komplett anders. Er hat sich bewusst gegen Tracking entschieden, auch wenn der Drang eigentlich da sei, immer wissen zu wollen, wo die Tochter gerade ist. Und er argumentiert so: Das ist ein Eingriff in die Persönlichkeit. Kinder müssen eigene Wege gehen dürfen, auch unbeobachtet.
Dann haben wir noch Astrid. Sie meint, nicht nur Kinder, auch Eltern müssen lernen, loszulassen. Sie sagt, Zitat, wenn ich mein Kind immer kontrolliere, kann ich später gar nicht mehr damit umgehen, wenn es selbstständiger wird.
Ja, auch ein guter Aspekt, ne? Den hat man noch so gar nicht. Und zum Schluss bringt es Gabi kurz und knapp auf den Punkt. Ich frage mich, wie ganze Generationen groß geworden sind, ganz ohne GPS und Helikoptereltern.
Ja, ist ein Punkt, aber die Technik macht es halt jetzt irgendwie möglich und verlockt so ein bisschen. Also vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Irgendwie interessant so zu sehen, wie ihr da drauf schaut. Freut uns immer sehr, von euch zu hören. Und natürlich gilt generell, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gern weiter, folgt uns. Wir beide sind dann morgen wieder da. Euch einen schönen Dienstag.
Ja, macht's gut. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.